NDR Blue Nachtclub Überpop.
Am Mikrofon Andreas Moll. Und heute wird's mal rockig religiös hier im Nachtclub Überpop. Bei mir ist niemand Geringeres als der Punkpastor Ulf Werner. Er ist ein Ruhepol und ein Rootboy. Der Hamburger spielte in den dunkelsten Kaschemmen Punkrock und erlebte dabei Gottesmomente. Jetzt ist er Pastor in der Kirche der Stille in Hamburg-Altona und immer wieder mit der Ska-Punk-Band Rantanplan auf Tour. Deren Bandleader Torben Möller-Meißner war zunächst skeptisch, als sich der tätowierte Theologiestudent 2009 als Trompeter und Background-Vokalist bei der Band bewarb. Doch Ulf Werner wurde ein tragender Säulenheiliger der Gruppe, die in diesem Jahr ihr 30. Bandjubiläum begeht. Ich sag mal, hallo ihr beiden, hallo Ulf.
Moin, vielen Dank, schön, dass ich da sein kann.
Freut mich auch und hallo Torben.
Ja, moin, hallo, danke, dass ich zu Gast sein darf.
Ulf Werner, ganz profane Frage an einen Pastor. Was macht denn einen Punk-Pastor aus?
Boah, ich würde sagen, dass der spirituell tätig ist und natürlich auch unterwegs ist in Sachen Punkrock. Dass er auf Tour geht, Gottesmomenten nachjagt und aber auch eben Pastor ist.
Was habt ihr gerade mit Rantanplan erlebt, Torben?
Gerade unser letztes Konzert war auf der Kieler Woche, Laut gegen Rechts. Wir haben die 30-Jahre-Tour abgeschlossen. Das waren fast 30 Konzerte in der Republik. Sehr intensive Zeit, aber das Jubiläumsjahr ist ja noch da, also es geht noch ein bisschen weiter. Festivals und im Herbst kommt ja auch das Album, was wir in der Tourpause im Februar aufgenommen haben in New York, die Blast of New York. Es ist jetzt 5 Monate her, es kommt mir vor wie Jahre, weil es ist so viel passiert in der Welt. Es ist nicht mehr denkbar, als deutsche Punkband in Amerika jetzt ein Album aufzunehmen. Man wird an der Grenze scheitern.
Ja, die UK-Subs sind auch nicht reingelassen worden oder einer von denen, habe ich gehört.
Ja, habe ich auch gehört.
Ja, mehrere Bands sind schon gescheitert daran.
Man müsste doch als kritische Band, als politische Band auch quasi jeden Tag neue Songs aufnehmen. Ja, Panik machen das beispielsweise wochenweise, weil sich die Welt so schnell dreht und ein Wahnsinn den nächsten toppt.
Das kann man theoretisch so machen. Ich bin dafür ein bisschen zu alt. Also gegen Nazis, gegen Atomkraft oder gegen Krieg äußern wir uns generell, aber wir schreiben relativ wenig Lieder so ad hoc direkt dagegen. Wir versuchen die Message immer im Nebensatz unterzubringen oder zwischen den Zeilen übers Lebensgefühl zu vermitteln, wie wir ticken und wie wir uns die Welt vorstellen. Man käme da jetzt nicht hinterher zu kommentieren, was Menschen wie Trump, Erdogan, Putin, Xi Jinping und wie sie alle heißen, was da passiert, was da gemacht wird. Israel-Gaza-Konflikt, es gibt so viel Wunden auf der Erde und es ist eine ganz schwierige Zeit.
Genau, was wir, glaube ich, ganz aktiv machen, ist zu versuchen, möglichst viel auch zu spielen und einfach darüber auch Leute wieder in die Schwingung zu bringen, dass sie vielleicht da auch wieder empfangbarer werden für die guten Seiten, für Verbindung.
Dann starten wir die Sendung mit Rantanplan und dem Titel An aus.
Scheiß du an, bevor das Monster kommt und dich frisst. Scheiß du an, bevor dein innerer Funke erlischt. Scheiß du an, bevor du Konturen verlierst, weil du ausgesaugt wirst, weil es kalt wird in dir. Komm dir auf, stell dich dem Tier, weg gegen die Angst, deinen Ritter in dir und dein Nutz in den Druck, den du stürzt jeden Tag. Die Last, die du stemmst, macht dich stärker als stark. Lass alles zu Kohle, bau dir den Berg. Du bist der Prophet, dem man nachfolgen wird. Die Kohle im Brennstoff in den inneren Ofen. Bald bist du nicht mehr auf dich. Die gehen aus. Jede Nacht, jeden Tag auf der Suche nach Glück. Die gehen aus. Wenn wir nicht auf das hören, was tief in uns liegt. Die gehen aus. Jeden Tag, jede Nacht auf der Suche nach Glück. Die gehen aus. An, aus, an, aus. Und dann komm, nimm ein Fetzen Papier. Entzünde daran deinen Funken in dir. Funke zu Flamme und Flamme zu Feuer. Verbrenne die Geister und Ungeheuer. Wenn du fühlst, wie es heiß wird in dir. Spüre das Feuer der Liebe. Apokalypse, das Ende der Zeit. Der Vorhang ist dies als zerreißt. Unendliche Weiten, du schmeckst nur Sekunden. Was war's, bis falsch und die Stimmen verschwunden. Die gehen aus. Jede Nacht, jeden Tag auf der Suche nach Glück. Die gehen aus. Wenn wir nicht auf das hören, was tief in uns liegt. Die gehen aus. Jeden Tag, jede Nacht auf der Suche nach Glück. Die gehen aus. An, aus, an, aus.
An, vor, oh.
Ich bin nicht mehr auf dich, nach Glück. Wir gehen aus. Wenn wir nicht auf das hören, was tief in uns liegt. Wir gehen aus. Jeden Tag, jede Nacht auf der Suche nach Glück. Wir gehen aus. An, aus, an, aus, aus.
Das war Rantanplan mit dem Titel An, aus. Und diese Sendung ist jetzt an. Nachtclub über Pop mit Andreas Moll am Mikrofon und meinen Gästen Ulf Werner.
Moin, moin.
Und Torben Möller-Meißner von Rantanplan.
Hallo.
Subversiv, Ska, Punk, Protest. Dafür steht diese Hamburger Band seit 1995. Und irgendwann stand Ulf Werner auf der Matte und wollte mitspielen. Torben von Rantanplan, erzähl mal, wie war das, als er sich vorstellte und sagte, er sei Theologiestudent?
Ja, da habe ich direkt gefragt, ah, Ulf, gibt's Gott? Und Ulf hat gesagt, ja, keine Ahnung. Und dann war der Knoten gelöst.
Das musst du erklären, Ulf. Naja, ich bin ja genauso ein Suchender wie alle anderen auch. Bei manchen Fragen scheitere ich auch immer wieder. Ich bin mit so vielen Sachen konfrontiert, wo man diese Frage stellen könnte. Ja? Auch mit schlimmen Dingen, wo ich mich das auch ab und an gefragt habe und auch immer noch manchmal stumm bin darüber. Da versuche ich dann eher mit auszuhalten und mit als Seelsorger dabei zu sein in meiner Funktion als Pastor jetzt. Aber die Frage, die fand ich auch gut, als er die mir gestellt hat. Ich glaube, dass es Gott gibt, ja. Ich glaube aber, dass er außerhalb von diesen Kategorien sich bewegt und dass das mir manchmal auch selber als Mensch sehr schwer fällt, dann damit umzugehen.
Was hat dich ursprünglich zur Band, zu Rantanplan gelockt als Student, Ulf?
Das war so ein inneres Ziehen, sage ich mal. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich in der Musik Gott am nächsten bin. Da gab es mal, während ich studiert habe und so, ich habe unter dem Studium sehr gelitten, aber ich bin einmal über so einen Theologen gestolpert, der Theologe des Gefühls, Friedrich Schleiermacher, der hat mal gesagt, Musik ist das, was dem Göttlichen am nächsten kommt. Weil man mit Worten da nicht hinkommt, was man mit einem Ton ausdrücken kann, was man mit einem Trompetenton oder mit einem wütenden Gitarrenriff kann man Sachen anders ausdrücken, als wenn man versucht, sie in Worte zu gießen. Und das war für mich ein unglaublich tolles Ventil früher und aber auch die Möglichkeit, in der Musik zu verschwinden und selber irgendwie in die Ewigkeit abzuheben. Und so war das für mich damals eine Chance, als ich gefragt wurde von einem Kumpel, der meinte, du, kennst du eigentlich hier Rantanplan? Die bräuchten gerade jemanden. Und ehe ich es mich versah, ist dann dieser Kumpel auch komplett ausgefallen und ich durfte die, wurde dann, ja du, übermorgen gehen wir auf Tour, so ungefähr war das. Ich bin krank, kannst du da mit einspringen? Und ich habe mir natürlich wirklich in die Hosen gemacht, erstmal, weil es wirklich eine große Tour auch war und ich die Songs noch gar nicht kannte. Und Torben ja auch mich erstmal so kritisch belinzt hat. Aber ich glaube, das erste Konzert in Kiel in der Pumpe, da war dann auch für mich so ein Eisbrecher drin. Ich habe da unglaublich schlecht gespielt, aber ich bin einfach ins Publikum.
Ich habe sehr gut in Erinnerung, aber wir haben uns danach auch betrunken.
Torben, ihr habt ja einen Aufnahmestopp für bestimmte Menschen. Theologiestudenten zählten da nicht dazu, offenbar.
Aufnahmestopp, also klar, Rassisten hätten nie mitspielen dürfen bei uns oder sowas, ne? Aber ich war Theologie, ich war mit 18 mal sowas wie Nihilist und bin mit, als ich Rantanplan gegründet hatte, hätte ich gesagt, ich bin Atheist. Jetzt bin ich vielleicht sowas wie ein Agnostiker und habe meine ganz eigenen Theorien zu all diesem Metaphysischen.
Erzähl doch mal bitte eine.
Naja, eben ging es darum, gibt's Gott? Meiner Meinung nach ist Gott spätestens vor 2000 Jahren ausgestiegen, als Christi ans Kreuz geschlagen wurde. Meiner Meinung nach. So, da hat er sich verpieselt gesagt, okay, Menschen, das müsst ihr jetzt alleine klarkriegen.
Hat Christus ja selbst auch geklagt, ne? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Kreuz.
Am Kreuz sind die Worte gefallen, diese Verlassenheit.
Ja, okay. Dann habe ich ja recht.
Naja, ja. Es ging danach ja noch weiter.
Genau, es ging danach weiter. Dann kommt ja aber Kirche ins Spiel und alles, wo ich dann sehr skeptisch werde, weil mich interessiert das Jahr 400, also der Bereich, wo Hieronymus die Bibel neu übersetzt hat. Und da gibt es einen mannigfaltigen Briefwechsel zwischen Damasus und Hieronymus, wo Hieronymus immer, ja, aber hier, die essen alle kein Fleisch und das müssen wir doch reinbringen. Nee, raus damit. Da gibt es sehr viel Briefwechsel und da gibt es ganz viel zu finden. Das finde ich super spannend. Weil ich glaube, die Nazarener, also Jesus war jemand, der war vegan zum Beispiel in seiner Lehre, glaube ich. Und das ist halt ein bisschen verwässert worden.
Torben hat viel mit mir gesprochen über seine Ideen und ich finde es einfach richtig gut, auch im Tourbus, dass ich bin, glaube ich, der Einzige, der da in der Kirche selber ist, Mitglied, aber dass in der Band irgendwie jeder auch sich Gedanken macht über die großen Fragen des Lebens, sag ich mal.
Ist einfach unser Kulturkreis, oder? Ja. Der evangelische Glaube. Ich meine, da sind wir reingeboren worden und damit muss man umgehen. Am Ende war es die Kirche, die uns hier das Schreiben beigebracht hat. Deswegen können wir drei alle schreiben. Das ist einfach so. Das muss man auch so sehen.
Von der evangelischen Kirche mal zu den Evangelien zu kommen, die sind ja auch Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte nach Christi Leben entstanden, oder Ulf?
Auf jeden Fall ist die Bibel ja ein großer Kanon und ein riesiger Flickenteppich an verschiedensten Zeiten, verschiedensten Texten, die da zusammen reingegossen wurden. Und irgendwann wurde das dann auch beschlossen, dass das jetzt dieser Kanon ist, so, und dass das so jetzt erstmal so weitergetragen wird. Ich nutze die Bibel sehr gerne als etwas, was mich inspiriert, als Interpretament. Und mich flasht zum Beispiel sowas wie dann die Apostelgeschichte, wo es dann darum geht, wie der Heilige Geist wieder ausgegossen wird über alle und wie alle dann eine Sprache sprechen. Und solche Momente der Verbindung erlebe ich zum Beispiel oft auf Punkkonzerten. Das ist dann über diese Musik und die Verbindung und dieses gemeinsame Abheben, das da manchmal entsteht, dass für mich da irgendwie immer so Pfingsten ist dabei. Ich lese viel in der Bibel, das ist irgendwie Teil meiner DNA vielleicht ein Stück weit, aber es ist eine Band, die größer ist als ich und in der ich mit eingestiegen bin, ne? Und da müsste man jetzt auch einfach mal Torben fragen, wie er sich inspirieren lässt und so. Das ist ja nicht nur die Bibel, wir lesen ja auch ganz viel anderes da noch, ne?
Die Bibel war bei mir von Anfang an auch ein inspirierendes Buch, keine Frage. Ich bin eher Fan von der Offenbarung.
Ich weiß. So.
Das habe ich schon sehr oft gelesen, dieses Kapitel.
Die Apokalypse.
Aber genauso gut ist zum Beispiel Friedrich Nietzsche. Das Werk von Friedrich Nietzsche war ganz großer Einfluss für mich vor der Gründung von Rand am Plan. Das ist ja jetzt kein Theologe gewesen in dem Sinne. Ich glaube, sein Vater war sogar Pfarrer, oder? Ich weiß es nicht genau. Aber ja, die Bibel ist das erste Buch und hat einige große Geschichten, die wir alle kennen. Ein Sammelsurium an ganz vielen Metaphern. Es geht viel um Nächstenliebe und das ist auch Popkultur. Da geht es auch um Nächstenliebe ganz oft und deswegen passt das auch alles ganz gut zusammen.
Und ihr als Rentanplan, ihr seid ein selbsternanntes Rudel und ihr seid rebellisch und deshalb hören wir jetzt den Titel Stay Rudel, Stay Rebel.
Keine Liebe, alles kalt, ohne Liebe. Ich heize mein Herz nur mit Dope, ohne Liebe. Ich muss raus zu den Hunden und heule zum Mond voller Schmerz. Ohne Liebe, ich muss raus zu euch Hunden. Denn da wo ihr Hunde seid, da ist meine Familie. Stay rude, stay rebel. Ich war blind ohne Liebe, ohne euch, meine Lieben. Seh sich noch tief im Loch und wer unten geblieben. Mit euch tanz ich auf Wolke 7 und heule zum Mond voller Schmerz, voller Liebe. Und es bleibt unsere Zeit, denn da wo wir Hunde sind, da ist unsere Familie. Stay rude, stay rebel.
Stay rude.
wenn das Rudel tollt, sozusagen. Rantanplan mit Stay Rudel, Stay Rebel. Wie bist du auf den Text gekommen, Torben?
Ja, gar nicht, der ist von Ulf.
Nein, das gibt's ja nicht. Dann an dich die Frage.
Naja, es ist ein Text gewesen. Ich glaube, der ist entstanden kurz nachdem Tom und ich haben ja lange zusammen in so einer Kommune auf der Davidstraße gewohnt. Und die hat sich dann irgendwann aufgelöst. Es war auch ein trauriger Prozess. Also ich habe Tom auch oft vermisst, als ich dann irgendwie meiner Wege da gegangen bin. Ich glaube, das habe ich damals geschrieben, auch so mit Blick auf ihn, auf das und auch auf unsere Band und auf diese Gemeinschaft. Und zwar einfach so ein Ruf, das irgendwie zu halten. Weil für mich ist dieses Moment, dass man gemeinsam irgendwie auf Tour ist und zusammen irgendwie diese Momente auf der Bühne auch miteinander teilt, das ist total zentral für mich. Ich bin kein Solokünstler, ich merke das immer mehr. Ich brauche irgendwie andere, mit denen ich abheben kann und mit denen ich irgendwie mich austauschen kann und mit denen ich auch durch dick und dünn gehen kann. Ich vermisse einfach auch so ein bisschen heutzutage das Familiäre und das habe ich in diesem Rudel. Und das ist nicht nur die Band, sondern das sind auch die Leute, die den Tourbus fahren, die Herzensmenschen, die den Merch für uns machen. Die gehören für mich auch irgendwie mit dazu und ich wünsche mir sehr, dass wir möglichst lange miteinander verbunden sind.
Und wir haben eben diese lebensbejahende, total positive, affirmative Trompete von dir gehört, die du eben spielst bei Rantanplan. Wie bist du zur Trompete gekommen?
Ich habe früher Klavier spielen müssen, wurde so ein bisschen dazu gezwungen mit 5 Jahren, weiß ich noch. Von 5 bis 10 habe ich Klavier gespielt und ich habe es gehasst. Und irgendwann konnte ich durch mein Aufbegehren irgendwie dem Klavier entkommen und habe dann aber was Alternatives machen müssen, habe dann die Trompete in die Hand gedrückt bekommen. Und zwar auch scheiße am Anfang, weil ich dann nur in so Blasorchestern gespielt habe, bis ich dann eben irgendwann Ska, Two-Tone, Reggae und so entdeckt habe. Da war ich aber erst, keine Ahnung, das kam so mit 16, als ich dann angefangen habe, das zu hören. Und das war eine Offenbarung für mich. Hey, man kann ja Trompete auch schön einsetzen. Dann irgendwann auch darüber dann auch Funk gehört. Immer mehr damit beschäftigt. Und jetzt bin ich total dankbar, dass ich dieses Instrument gelernt habe, weil das in der Punkmusik oder im Ska-Punk, da gibt es gar nicht so viele, die so eine richtige Ska-Punk-Trompete spielen. Und deswegen passt das total.
Und was schätzt du so sehr am Trompetenspiel von Ulf Werner, Torben, von Rantanplan?
Ach, hat man eben auch gehört bei Stay Rudel, Stay Rebel. Das ist ein wunderschön langer Trompetenton am Ende, der ausklingt. Ulf hat halt einen super Ansatz und schreibt super Songs. Er schwingt gleich mit der Band. Ist nicht so wie, wir haben früher auch manchmal, also vor 30 Jahren gab es nicht viele Bläser oder Bläserinnen in dem Bereich Punk, die dafür Verständnis hatten. Da gab es sehr viele, ich nenne sie jetzt mal Spießerkinder, die konnten dann irgendwie eine Trompete spielen, aber hatten null Haltung und konnten auch keine 2 Bier ab. Also waren sie zu nichts zu gebrauchen für uns. Und deswegen haben unsere Kumpels das übernommen. Also wir haben gesagt, hier Lars, hier ist eine Trompete, bitte lern sie, da kannst du Unterricht nehmen. Hauptsache, du kriegst die ersten 3 Töne hin. Und so haben wir uns die Bläser am Anfang rekrutiert aus dem Freundeskreis. Und das war natürlich alles nicht so spielerisch schön. Und dann kam aber irgendwie, hat sich die Zeit verändert und es gab auch andere Menschen. Also Ulf wurde ja offensichtlich auch irgendwie gezwungen zu diesem Instrument, aber hat sich befreit darüber. Und dann gab es einen anderen Typ Mensch. Jetzt gibt es unglaublich viele coole Typen, und Mädels, die spielen Posaune, Trompete, Saxophon, so eine Sachen. Und da gibt es wirklich viele von. Und das ist toll. Die machen tolle Musik.
Wie bist du denn aufgewachsen? Wo bist du denn aufgewachsen? In welchem Kontext, Punkpastor Ulf Werner?
Meine Eltern sind beides Geflüchtete. Die Familie meines Vaters aus Novi Sad. Und er ist tatsächlich im Kuhstall irgendwo in Ungarn zur Welt gekommen. Und dann nach Wien in Quarantäne und dann über Wien nach Stuttgart-Roth. Das war so ein Auffanglager damals für die Geflüchteten von dort. War auch so ein bisschen verschrienes Viertel. Es hieß immer so, die U-Bahn, die dann in die Innenstadt gefahren ist von Stuttgart-Roth aus, war der Paprika-Bomber, haben die Leute gesagt, weil die aus Ungarn ja immer diese Paprika-Würste essen. Das war die Linie meines Vaters und meine Mutter war eine Geflüchtete aus Schlesien. Und die haben sich irgendwann da eben kennengelernt, da unten. Und haben beide studiert, sehr sich über Leistung auch definiert. Meine Mutter war, glaube ich, die erste Frau nach dem Krieg, eine der ersten Frauen, die einen Doktortitel sich erkämpft hatten damals. Und die haben dann zusammen eine Praxis aufgemacht in Waldenbuch, dem Ort, an dem die Ritter Sportschokolade auch irgendwie produziert wird. Und die haben dann da eine Zahnarztpraxis hingestellt. Das ist so die halbe Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, dass sie da dann halt eben auch die Möglichkeit hatten, irgendwie zu sein. Aber von den Schwaben wurden sie jetzt auch gar nicht so herzlich empfangen, sodass ich da jetzt nie Heimatgefühle entwickelt hatte zu dem Schwabenland.
Und ja. Du hast auch zu deinem Studienort nicht so wirklich positive Gefühle entwickelt, habe ich in deinem Buch gelesen, auf das wir ja auch noch kommen heute.
Ja, also das war Tübingen. Ich habe in Tübingen einige Zeit studiert, hatte da so ein Stipendium für das Evangelische Stift auch. Und mir ist da sehr die Decke auf den Kopf gefallen. Das lag nicht an Tübingen selber. Tübingen selber ist eigentlich schön. Da gibt es auch viele schöne Orte und da ist immer noch die Zeit so relativ stehen geblieben. Aber ich habe mich sehr schwer getan mit dem Studium, mit diesem Verschulten, auch mit diesem Gefälle zwischen da oben steht der Professor, da unten ist der dumme Student. Und ich musste mich natürlich richtig durchquälen, weil ich war überhaupt nicht sprachbegabt und am Anfang Hebräisch, Altgriechisch, Latein, das war für mich eigentlich sehr die Hölle.
Ja. Bevor dein Studium begann, hattest du einen ganz besonderen Traum.
Genau, das war interessant. Ich habe mich da Basketball spielen sehen mit Jugendlichen zusammen. Und das war aber ein Traum, wo ich mich so aus der Vogelperspektive gesehen hatte. Und ich hatte so ein Kreuz auf dem Rücken tätowiert. Bin aufgewacht, habe das so ein bisschen als ein Zeichen gesehen, vielleicht, dass das ein Hint darauf sein könnte, jetzt vielleicht Theologie oder sowas machen zu können. Und das andere war halt einfach die Frage, mich hat halt immer das Spirituelle interessiert. Solche Momente, wo man in sich so ein Ziehen spürt und eigentlich weiß, ey, irgendwie muss ich jetzt da hingehen oder sollte diesem Ziehen folgen und so. Und da habe ich mich immer gefragt, wie kann man das studieren? Und dann dachte ich auch, ja, also dieser Traum, dieses innere Ziehen, vielleicht ist Theologie dann der Weg.
Und das innere Ziehen hat dich irgendwann von Tübingen nach Hamburg verschlagen, gezogen, regelrecht. War das ein ähnliches Erweckungserlebnis?
Also ich weiß nicht, ob ich erweckt war, aber auf jeden Fall gezogen. Und in Tübingen ist mir wirklich die Decke auf den Kopf gefallen irgendwann. Ich habe beschlossen, dass das Leben mehr mein Lehrmeister sein muss, als das, was ich in diesen Seminaren so lerne, weil ich sonst, glaube ich, wahnsinnig geworden wäre. Und habe auch neben dem Studium eben ganz viel gemacht. Ich habe ja auch in Tübingen irgendwie Musik mit Strafgefangenen dann gemacht. Da haben wir eine CD auch produziert in der JVA in Rottenburg. Und da habe ich zum ersten Mal gespürt, hey, über Musik, da finden wir alle zusammen, da fange ich an, Dinge zu verstehen. Und Hamburg war dann wirklich die große Freiheit ein Stück weit, ja.
Und was hat dich zur Musik, zum Ska-Punk gezogen, Torben?
Ja, mir war früh klar, mit 10 Jahren habe ich meine erste eigene Band gegründet, Steiler Zahn, mit einem Schulkumpel zusammen, der ein Schlagzeug hatte und ich hatte eine Holzgitarre. Und dann haben wir absurde Sachen zusammen gemacht. Aber ab da war klar, ich will das auch irgendwie Band und so. Ich wollte gar nicht so sehr Gitarre lernen. Aber Frontman sein oder auf der Bühne stehen und mitmachen. Und deswegen bin ich auch nie so ein guter Gitarrist geworden. Ich kann die Grundakkorde und das langt so ungefähr. Naja, ich habe meinen eigenen Stil schon irgendwo entwickelt. Ska-Punk, also erst kam Heavy Metal und all das. Und dann kam erst später für mich der Punk. Den habe ich erst mit 13, 14 verstanden, als die Welle eigentlich schon wieder vorbei war. Weil als Punk losging, war ich 5. Da war ich zu jung. Habe ich zwar durch meinen Onkel, meinen Cousin, meine Schwester viel mitbekommen und auch die Plattencover geliebt und so, aber den Sound noch nicht verstanden und war da noch sehr in der Entwicklung. Ja, und nach dem Heavy Metal wurde mir ganz schnell klar, diese Gitarren-Solos werde ich nie spielen können. Ich muss was anderes machen. Und dann habe ich Hardcore-Punk entdeckt und dachte, ja genau, das wurde für mich entwickelt. Das mache ich. Und Ska war auch eh Populärmusik in meiner Jugend. Das war viel im Radio, Madness, und das habe ich auch gemocht. Und irgendwann haben wir es verbunden, Punkrock mit Ska.
Und du bist hörbar Hamburger, würde ich mal sagen.
Ja, definitiv, ja.
Nicht mit dem Paprika-Bomber unterwegs, sondern eher mit der S1 aus Altona?
Tatsächlich eher aus Lurup. Ganz schlechte Verkehrsanbindung. Fuhren nur Busse oder die S31.
Und dann bist du nach Hamburg gekommen, Ulf Werner, Punkpastor. Wie kann ich mir dein Leben damals vorstellen? Du warst schon spirituell, aber du hattest auch mit Spirituosen zu tun, beruflich, jobmäßig.
Ja, ich habe versucht, mich dann über Wasser zu halten mit verschiedenen Jobs. Das war auch hinterm Tresen. Und da habe ich natürlich auch ordentlich Spirituosen ausgeschenkt, das ist schon richtig. Habe eben aber auch andere Hilfsarbeiten gemacht halt und wirklich viel Musik. Ich war mit vielen Bands dann unterwegs am Anfang und habe das sehr genossen, diese Freiheit. Und aber auch, mir hat das auch Spaß gemacht, hinterm Tresen zu stehen. Ich habe viele schöne Gespräche da gehabt. Ich habe viel, glaube ich, da gelernt, wie man miteinander in Verbindung kommt und das dann doch auch, egal ob da jetzt ein heulender Manager dann irgendwann am Tresen ist oder vielleicht jemand mit wenig Geld, dass doch alle krasse, also dass jeder Probleme hat und dass jeder irgendwie sucht. Das waren irgendwie gute Zeiten da. Ja.
Und du hast eine Menge Tresen-Thesen dort für dich adaptiert. So heißt ein Kapitel deines Buches Wilde Sehnsucht. Erzähl mal von diesem Buch. Das ist ja deine Autobiografie bis heute, würde ich sagen, als Punkpastor.
Ja, das Buch ist so ein spiritueller Roadtrip ein bisschen, in dem auch autobiografische Elemente vorkommen. Eben Momente, wo ich so ein paar spirituelle Aha-Momente für mich hatte. Und das ist natürlich was Biografisches auch. Und zu dem Buch kam es, dass ich bin irgendwann von verschiedenen Verlagen angefragt worden, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte. Zuerst habe ich auch überlegt, ob die Welt das überhaupt braucht. Und diese Frage ist offen. Ich habe das aber dann genutzt und habe gesagt, ja, ich schreibe eins. Ich bin auch öfter gefragt worden, warum ich jetzt gerade diesen Verlag da ausgewählt habe, den Bonifatius Verlag, wo dann irgendwie der Papst drauf irgendwie veröffentlicht oder Rita Süßmuth. Also es ist ein bisschen skurril, aber da fand ich einfach das Team total toll, die einfach Bock hatten auf dieses Projekt, die Lust hatten, dass da auch Bilder mit reinkommen in das Buch. Und dann habe ich das als Chance gesehen, da auch die Szene zu würdigen und die letzten 20 Jahre auf Tour und irgendwie was da irgendwie festzuhalten, was dann bleibt und was man später dann noch irgendwie mal wieder, immer wieder in die Hand nehmen kann.
Und du spielst nicht nur bei Rantanplan mit, du hast auch ein beeindruckendes Solowerk, Ulf Nikolai Werner. Wir hören den Titel Rocco Rakete Part 1.
Digi, hast du einen Euro? Oder besser gleich zwei? Solche Fragen hört man ständig in der U-Bahn-Linie 3. So wurde mir heute Morgen auch auf die Schulter geklopft. Ich bin Rocco Rakete auf der Flucht vor den Cops. Ich hab gerade gekotzt. Ja, ich weiß meine Optik wie so ein vergammelter Aal. Aber schau dich mal selbst, dann bist ja auch keine Schönheit. Unterhalten wir uns mal, ich hab gerade eine Krise spiritueller Natur. Bin auf der Suche nach Gott und momentan ohne Job. Was mache ich hier nur, woran soll ich noch glauben? Ist noch Hoffnung in Sicht? Schwindet das Licht, aber irgendwas geht immer. Meinst du nicht? Ich bin Rocco Rakete. Wo ist mein Applaus? Und hier muss ich raus.
Ja, verschiedenste Bahnlinien, das war jetzt U3, das ist meine Lieblingslinie in Hamburg.
Sehr viel Nahverkehr in diesem Nachtclub über Pop und bei mir sind nach wie vor Ulf Werner, Punkpastor, und Torben Möller-Meißner von Rantanplan. Torben, was nimmst du eigentlich aus der Autobiografie von deinem Bandkollegen mit?
Oh, ganze Menge. Also es ist ja sehr viel Bandautobiografisches dabei. Also ich finde mich da sehr oft in dem Buch, fast zu oft. Und ich finde es toll. Also ich hätte mit was anderem gerechnet, aber das ist immer so. Ich finde super, dass dabei rauskommt, wie wir bei Jamin Rock den Förster waren, noch bevor es diesen Hype gab. Bei diesem mutigen Lohmeier-Ehepaar, die da im Osten, im nationalbefreiten Deutschland, sich irgendwie dieses Festival, sich da wehren und so zivilcouragiert sind, wie man nur sein kann.
Dazu gibt es auch eine Sendung Nachtclub über Pop, die können Sie in den Podcasts in der ARD-Audiothek nachhören.
Sehr schön.
Und als Bandbiografie liest du das Buch ja auch.
Ja, ein Stück weit. Also ich bin da bei der Reise ein ganz schönes Stück dabei, sag ich mal. Und
auf jeden Fall. Für mich ist Torben einfach einer meiner engsten und besten Freunde geworden, so über die Jahre. Und immer noch einfach ein wichtiger Ansprechpartner. Ich glaube, sonst, also für mich ist das ein ganz großer Anteil daran, dass ich auch noch on the road bin. Ja.
Eure Freundschaft und eure Band, die hat euch jetzt über den großen Teich geführt, gezogen sozusagen. Das war ja heute schon ein Wort hier. Gezogen nach New York vor ein paar Monaten. Da habt ihr ein neues Album aufgenommen. Was war das für ein Erlebnis?
Ja, das war schon irre. Also ich war ja schon mal mit Rantanplan in New York bei Don Fury. Es ist mein absoluter Lieblingsproduzent, deshalb New York, weil er lebt halt da, das ist sein Schaffenskreis. Und es war ein Traum, da nochmal hinzugehen. Eigentlich wollte er gar nicht, weil er ist auch schon etwas älter und macht kleinere Produktionen. Aber ich konnte ihn mit ein paar E-Mails überzeugen, dass wir nochmal auf unsere alten Tage zusammenkommen. Weil Ulf auch ein bisschen, also ich habe dieses Projekt seit dem ersten Rantanplan-Album 2006, habe ich das im Hinterkopf, dass ich da nochmal ein paar alte Klassiker einspielen wollte. Und gab es damals in der Besetzung viel Widerspruch. Die haben gesagt, ach wieso, warum? Habe ich gesagt, okay, mit der Haltung müssen wir es nicht machen. Ulf war aber immer ganz anders. Er hat gesagt, ja, wie hat das nicht verstanden, dass die anderen dafür nicht brennen können? Und dann kam das Thema irgendwann letzten Jahre wieder auf und da war Ulf gleich wieder, ja, das ist immer noch eine sehr gute Idee. Und ich fand es auch. Und dann haben wir nochmal uns umgeguckt, gesagt, was haltet ihr davon? Dressliche Band, und da war dann klar, das müssen wir jetzt machen.
Und wie läuft so eine Rantanplan-Produktion ab? Das ist ja fast eine Big Band, die da aufgenommen werden muss.
Nein, wir waren 5 Leute.
Echt? Das klingt aber viel fetter.
Und der Kern ist 5. Wir sind Trompete, Posaune, Gitarre, Bass, Schlagzeug. Mhm. Fertig, aus. Also im Grunde sind wir ein Power-Trio mit Bläsern. Also es ist eine sehr kleine Band sozusagen, das ist keine Big Band. Und wir haben jetzt 30 Jahre die meisten Songs so krass geschliffen, dass es Königskronen, Königin, Diademe sind, die man auf jeden Haupt tragen kann. So toll hat sich die Musik abgeschliffen. Also da ist unglaubliche Power drin. Und es gibt niemand, der so gut live aufnehmen kann wie Don Fury auf diesem Planeten mit seinem klapprigen Equipment. Und dann haben wir 5 da in 4 Tagen 19 Lieder reingehupt, weil wir es ja können. Und ja, er hat es mit Power gefüllt und deswegen klingt es so fantastisch.
Weißt du, Torben hat ja vorhin gesagt, er spielt nicht so gut Gitarre. Das halte ich für eine krasse Lüge, weil ich kenne keinen, der so Gitarre spielt wie er. Und der so eine Offbeat-Maschine ist und auf der Bühne ich weiß nicht, wie lange wir manchmal Sets spielen, bis 2 Stunden im krassesten Fall, oder der das irgendwie durchhält, das ist... Ich weiß nicht, das bringt einen schon ans Limit.
Auf der Kieler Woche war ich der Ohnmacht nah beim vorletzten Lied, weil wir auch eine halbe Stunde überzogen haben.
Ja. Und was habt ihr noch so in New York City erlebt? Auch Gotteserlebnisse?
Wir sind ja in Manhattan quasi gelandet und wir sind dann in State runter bis nach Troy in die Suburbs, wo wirklich sehr viel ein kaputtes Straßenbild ist im Sinne von seit 20 Jahren wurde da nichts repariert, weil wahrscheinlich die Zeit und das Geld fehlt. Und wir sind da auf sehr geerdete Menschen, die dort leben, getroffen, die sehr herzlich sind, aber auch ein wirklich hartes Leben leben. Und da ist man gar nicht mehr so richtig in der westlichen Zivilisation, sondern eher in Ungarn auf dem Dorf, habe ich mich da manchmal gefühlt, von den Möglichkeiten, die die Leute da haben. Und wir reden hier über den State New York und nicht über ein ungarisches Dorf. Aber das ist wirklich schlimm. Also die haben einen unglaublichen Lebensdruck, Amerikaner. Das ist ein entsolidarisiertes Volk. Die müssen alle nach Dollarn hasseln und zwar jeden Tag. Und das können wir uns gar nicht so richtig vorstellen, weil wir leben immer noch in einem Sozialstaat im Vergleich zu USA. Und ich möchte da auch nicht sein. Ich möchte, dass niemand so leben muss wie die. Das ist furchtbar.
Ja, das wurde mir da auch bewusst. Also vor allen Dingen auch, wir waren ja gegenüber vom Studio auch untergebracht bei einer ganz herzlichen Frau, die uns auch erzählt hat, dass sie einfach teilweise 3 Jobs hatte, als Friseurin gearbeitet hat, nachts Limousinen gefahren hat für Menschen, die sie teilweise richtig blöd behandelt haben und da noch Autos verkauft hat und so und es trotzdem nicht ganz hinbekommen hat irgendwie. Man hat nochmal einen ganz anderen Blick darauf bekommen und vielleicht auch ein bisschen eine Demut. Und also wie es uns auch hier geht und wie gut es auch ist, hier zu leben.
Und bist du dort auch in irgendeiner Form seelsorgerisch tätig geworden?
Ne, wir haben in der Zeit, haben extrem intensiv das Ganze durchgezogen. Wir hatten ja nicht viel Studiozeit. Wir haben uns da jetzt keine Tage gegönnt, wo wir noch irgendwelche Auszeiten gemacht haben. Wir haben da schon ziemlich...
Wir waren eine Woche da.
Ziemlich durchgezogen.
Wir haben 19 Songs aufgenommen und 4 Videos gedreht.
19 Klassiker von euch.
Ja.
Und wann erscheint das neue Album mit diesen Klassikern? Und wie wird das heißen?
Das wird im September rauskommen. Blast of New York.
Blast of New York, hattest du schon erwähnt, genau. Und dann hören wir aus dem neuen, alten Rantanplan-Album Blast of New York den Titel...
Wir sind nicht die Onkels.
Planlos aufgewacht, mit zu viel Schlamm in den Lungen. Zu Not durfte in den Schaden zu treten. Oma hat sein Ballad, Oma fragt, tut das doch. Einmal braucht es Ritter, weil mit Stein kein Neger. Sterben im Beton, tut vor Gott, reizen durch Gott. Macht der Weg, sieht mich schließen, muss gehen mit dem Zaun vor. 7 Sekunden später bin ich richtig angeschissen. Gott, warum schwingt das weiter, kommt vor mit Geldbrücken. Und mein Bier ist Slayer. Wir sind nicht die Onkels. Trotzdem tragen wir Hosen. Ich war sogar schon mal beim Arzt. Also los, dann vertritt den Aufzug, schloss los. Mein Blatt im Black, ne Razzia, wieso denn bloß? Minions sind der Kurz, normal ist das nicht. Nehmen wir das Skeptiker, nee, noch optimisch. Wie im Tunnel, Chaos, Hoppel, an diesen Scheiß. Nur noch eins zu tun, ganz Blumen an mein Schöne, Ball. Wir sind nicht die Onkels. Trotzdem tragen wir Hosen. Ich war sogar schon mal beim Arzt. Wir sind nicht die Onkels. Trotzdem tragen wir Hosen. Ich war sogar schon mal beim Arzt. Wir sind nicht die Onkels. Nein, nein, nein. Ran, ran, ran. Wir sind nicht die Onkels. Nein, nein, nein. Ran, ran, ran.
Rantanplan mit dem New York Recording von Wir sind nicht die Onkels. Worum geht es in dem Song?
Ja, es ist ein Song, der wurde zu einer anti-bösen Onkels-Hymne erkoren von unserem Publikum. Wir haben das eigentlich gar nicht so gemeint. Wir haben, ich weiß jetzt nicht mehr wie viele, es ist eine Aneinanderreihung von Bandnamen, dieser Text. Im Grunde mit ein paar füllenden Worten, die etwas Sinn ergeben. Und das ist eigentlich auch der große Sinn der Nummer.
Und Worte spielen so gar keine Rolle bei deiner derzeitigen neuen theologischen Tätigkeit, Pastor Ulf Werner, denn du bist Pastor in Hamburg-Altona in der Kirche der Stille. Was darf ich mir darunter vorstellen?
Ja, das ist eine spezielle Kirche, die ihren Schwerpunkt auf Stille hat. Also da kann man zwischen 12 und 18 Uhr immer in die Stille gehen. Man kann seine Schuhe und das Handy und den Geldbeutel vorne in so Fächer einschließen und kann einfach da in die Stille tauchen. Es gibt verschiedenste Formen von Meditation, Tanzmeditation, Zen-Meditation. An den Wochenenden sind spannende Seminare zu verschiedensten Themen, aber auch oft mit Blick auf die Stille oder das innere Entwicklungsmöglichkeiten. Das ist total schön, dass da ein weiter Horizont ist, wo zum Beispiel eben auch andere Formen mit der Ewigkeit in Berührung zu kommen oder mit dem Göttlichen gelebt werden können.
Und du lebst ja deine Tätigkeit sehr aktiv aus, deine Tätigkeit als Theologe, als Pastor und bist ebenso nah dran am Himmel wie an der Erde, würde ich sagen, hast gerade eine Fortbildung gemacht zum Sexualtherapeuten.
Das stimmt, ja. Es ist eine Fortbildung zum Paar- und Sexualtherapeut. Die habe ich jetzt, ich komme gerade von der Abschlusswoche, deswegen bin ich noch so ein bisschen durchgerüttelt. Das ist eine körpertherapeutische Ausbildung auch. Da geht es auch viel darum, wieder schwingungsfähig zu werden für das Leben und für alles, für Beziehungen. Das war eine super intensive anderthalb Jahre, die ich da mich jetzt mit beschäftigt hatte.
Und in der Zeit hast du eben noch deine Autobiografie geschrieben. Wilde Sehnsucht, Punk, Predigt und Passion, der Rhythmus meines Lebens. Wie hoch ist denn die Herzfrequenz bei diesem Rhythmus?
Unterschiedlich. Das ist eine unterschiedliche Frequenz. Also ich meine, ich bin schon jemand, der, glaube ich, sehr immer unter Spannung schon stand und auch steht, der irgendwie viele Sachen machen muss und über diese stille Arbeit und über auch Tanzen und Musik machen komme ich manchmal aus dieser Spannung raus, sodass es dann wieder ein bisschen ruhiger wird. Deswegen helfen mir zum Beispiel auch so krasse Punkrock-Konzerte eher, um in die Ruhe zu kommen, dass der Puls wieder ein bisschen runterfährt. Das ist irgendwie ein bisschen gegensätzlich zu dem, was mir da manchmal auch so, was von mir gedacht wird.
Ist das bei dir auch so, Torben?
Bei mir ist es unbedingt so. Also ich hätte jetzt gedacht, du bist ein bisschen entspannter eigentlich. So kommt es mir immer schon vor. Ich bin unglaublich fahrig. Ich brauche Konzerte. Wenn ich 2 Wochen kein Konzert gegeben habe, dann renne ich im Kreis in meinem Zimmer zu Hause, kriege ich Juckreiz, es ist abartig. Also, ja.
Auf der Bühne seid ihr beide in eurem Element und du hast zuletzt etwas ganz Besonderes gemacht, Ulf Werner. Du hast in der Washington Bar auf St. Pauli aus deinem Buch gelesen, aus Wilde Sehnsucht, Punk, Predigt und Passion. Was ist das für eine Bar und wie war die Stimmung und der Abend?
Mir war total wichtig, weil ich sehe es gar nicht so als Autobiografie, das Buch. Ich sehe das als so einen spirituellen Roadtrip und eine Hommage auch an unsere Band, an die Menschen, die mich berührt haben. Und ich habe da in diese Washington Bar ganz viele Menschen eingeladen, die in irgendeiner Form auch in dem Buch ihren Platz gefunden haben. Und das ist ein schöner Ort, weil es eine der ältesten Kneipen Hamburgs ist. Da wurde auch Freddie Quinn entdeckt in der Washington Bar. Oder es gibt auch ein Lied von Freddie Quinn darüber. Und da habe ich einfach, ich war super aufgeregt davor, weil ich da allen Freunden das so vorgestellt hatte, in der Hoffnung, dass es auch jeder sich so gut beschrieben fühlt. Weil das war eigentlich meine größte Angst, dass irgendeiner sagt, boah, das ist hier irgendwie nicht ganz cool oder so. Und dann, als es so ein schöner Abend wurde, war ich danach total beseelt. Das war ein schöner Abend.
Ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen, weil du alle beschreibst du sehr wohlwollend in deinem Buch. Das ist dein Blick auf die Menschen, um den ich dich auch ein bisschen beneide. Also in deinem Buch, ich habe ja viel miterlebt. Da sind viele Stellen, wo ich schon mit einer Kopfnuss reingesprungen wäre, wo Ulf dem Ganzen noch was Positivem abgewinnt. Und das zu einem schönen Weiterfluss ohne Kopfnuss führt. Also bei mir wäre das Buch nur halb so dick geworden und an mancher Stelle dann geendet mit, nee, Digga, du fliegst jetzt raus. Und bei deiner Lesung in der Washington Bar, ich war ja auch da war ich auch in der ersten Reihe und da habe ich eine Ameise auf der Hand gehabt, als du angefangen hast zu lesen, in der Washington Bar eine Ameise auf der Hand. Ich musste sie rausbringen, weil ich kann sie ja nicht töten. Und dann wollte ich wieder rein, dann saß aber Diogenes heißt er in deinem Buch, auf meinem Platz. Und er hat mich auch nicht wieder dahin gelassen. Und deswegen musste ich an der Tür stehen. Und das war aber auch okay. Ich habe dann zwar die halbe Lesung nicht mehr mitbekommen, weil ich musste ein halbes Dutzend Menschen, die rein wollten zum Saufen, überzeugen, dass sie woanders saufen gehen, weil sie da nicht laut sein können. Also hat sich das gut gefügt. Das wäre sonst zu einer großen Störung gekommen oder mehreren. Aber gut, dass ihr das dann hier auch nochmal spielt, dann kann ich es hören.
Dann hören wir uns die Lesung doch mal an. Kurzer Ausschnitt von dieser tollen Stimmung in der Washington Bar.
Wir spielten auf dem Dachboden eines besetzten Hauses in Leipzig. In der Mitte des Raumes ragte ein Rohr aus dem Boden, aus dem es bestialisch stank. Nach einer halben Stunde hatte man sich aber an den Geruch gewöhnt. Als die Starfucking-Hipsters ihr Konzert begann, drehte der Dachboden kollektiv durch. Die Kombination der mehrstimmigen Gesänge von Stizza und der Sängerin Nico, die rohe und auch melodische Live-Energie der Band, ich war glücklich. Neben mir auf der Tanzfläche rollte P-Dog vorbei. Wilde Rückwärtsrollen und exzessiver Ausdruckstanz. P-Dog war in seinem Element. Nach der Show feierten wir in der Wohnung unter dem Dachboden weiter. Ein Punker kam mit einem Tablett Speed um die Ecke, stolperte rissreflexmäßig die Arme nach oben und das Pulver verteilte sich wie eine große weiße Wolke im Raum. Ach nö, das war ein gesamter Monatslohn, sechselte er frustriert und suchte Trost in unseren Armen. Am nächsten Morgen frühstückten wir auf dem Dach des Quads. Die Sonne schien und wir spürten den Atem der langsam erwachenden Stadt. Jedes erste Mal, das wir als Band gemeinsam erlebten, war etwas Besonderes. Es war rein und unbeschwert, wie ein Kind, das seine ersten Schritte macht, zum ersten Mal Eis schmeckt oder glücklich ins Wasser spielt, mit dem Wasser spielt. Alles, was sonst schwer war, wurde leichter. Und das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die zusammensteht, habe ich in diesen Jahren stark und wild gespürt. Einiges davon ist geblieben und wurde Teil der großen Sehnsucht, die mich heute noch jeden Tag losgehen lässt.
Und zurück hier im Nachtclub Überpop mit Andreas Moll am Mikrofon und meinen beiden Gästen. Torben, wie empfindest du denn diesen spirituellen Roadtrip, der das Buch ja ist?
Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall ein Roadtrip und es ist auf jeden Fall auch autobiografisch. Es ist ein autobiografischer Roadtrip und ich finde, man hat sehr viel erreicht, wenn man über seine eigene Autobiografie schreiben kann wie ein Roadtrip. Dann ist da auch viel Erlebtes drin und Spannung, so wie wir uns Roadtrips angucken, wenn sie im Fernsehen kommen. Und die meisten Menschen haben das nicht. Das sind ein paar leere Seiten oder mit Kritzeleien drauf. Das ist kein Roadtrip. Und da kannst du stolz drauf sein, denke ich.
Und wer sollte den Roadtrip am besten verfilmen?
Quentin Tarantino natürlich, ne?
Ja, genau. Ja. Ruf mich an, nein.
Fatih Akim wäre auch okay.
Oh, der wäre super. Von dem bin ich übelster Fan, ja.
Ist ja auch ein Hamburger. Hamburg-Altona. Vielleicht kommt er ja auch mal in die Kirche der Stille. Ja,
zumindest habe ich ihn neulich an der Roten Flora vorbeilaufen gesehen.
Na dann, Punkpastor Ulf Werner. Musikalisch stehst du durchaus auch für Tiefenentspannung. Das würde einen jetzt erstmal wundern, nachdem wir die Musik in dieser Sendung bislang verfolgt haben. Aber du hast noch ein besonderes Musikprojekt dabei, Ulf Werner.
Ja, ich habe auch vor einigen Jahren schon angefangen, eben auch spirituelle Musik zu schreiben oder auch zu produzieren. Und unter anderem ist da eben auch ein Gesangbuch entstanden, das Tiefenklang-Gesangbuch, wo es um meditative Gesänge geht, die man mit vielen Menschen singt oder singen kann, die in die Stille führen. Und das haben wir, ich weiß gar nicht, wann wir das jetzt rausgebracht haben, ist jetzt auch schon vergriffen und ausverkauft. Aber da war es nochmal, ich feiere in der Kirche der Stille regelmäßig so Tiefenklang-Gottesdienste, wo wir einfach dann zusammen über den Gesang in die Stille tauchen. Und das macht total Spaß und ist total schön, weil sich da zwei Dinge verbinden, eben Musik und Stille.
Aus diesem Tiefenklang-Projekt hören wir gleich zum Abschluss dieser Sendung ein Segenslied. Was ist denn genau ein Segenslied?
Naja, es ist eigentlich ein Schlusslied für diese Form, das ist ja in Gottesdiensten gesungen letztlich. Und ein Segenslied setzt man dann zum Schluss. Da geben wir uns das gegenseitig, indem wir uns den Segen zusingen letztlich. Ein Segen ist dann etwas, was einen erfüllt, mit guter Energie, mit Power und für den, ja, einem auch was mitgibt, was man dann so in die Welt trägt oder in die nächste Woche.
Vor dem Segenslied nun die Frage: Was kann Kirche vom Punkrock lernen, Pastor Ulf Werner?
Dass es wichtig ist, mutig zu bleiben, eine klare Haltung zu haben, vielleicht auch nicht das Chaos zu fürchten und sich zu arg an Strukturen abzuarbeiten oder an Strukturen festzuhalten, sondern auch eine Schönheit darin zu finden, wenn die vielleicht zerfallen und sich neu bilden können. Also da steckt ganz viel Lernpotenzial für Kirche drin. Dann natürlich, und das macht die evangelische Kirche aber auch, dass wir alle auf Augenhöhe sind, dass wir alle Licht und Schatten in uns tragen. Und das wären, glaube ich, ein paar Punkte, die ich da so aufzählen würde.
Und was ist dein persönlicher und auch pastoraler Ansatz, zumindest im Kleinen Kirche zu verändern, Kirche zu verbessern?
Naja, mir ist einfach immer wichtig zu vermitteln, dass wir alle Sünder und Heilige sind, dass wir alle irgendwie Licht und Schatten in uns tragen. Und wenn wir das irgendwie uns bewusst machen, vielleicht mit einem anderen Blick auf ein oder mit einer anderen Offenheit aufeinander zugehen können. Und ja, vielleicht ist das der Kern.
Und was kann Punkrock von diesem kirchlichen Ansatz lernen, Torben Möller-Meißner von Rantanplan?
Von Ulfs kirchlichen Ansatz kann Punkrock eine ganze Menge lernen. Also was da in der Kirche der Stille abgeht oder was Ulf für Projekte betrieben hat, das sind alles weltoffene Sachen. Mit Liebe und Respekt geführt, und das vermisst man an mancher Ecke in der Punkrock-Szene schon. Also von der Institution Kirche kann Punkrock, glaube ich, nichts lernen. Aber von Menschen wie Ulf, der ein Punker ist, eine ganze Menge.
Vielen Dank dafür. Am Ende dieses spirituellen Roadtrips über den Punkpastor Ulf Werner und die Band Rantanplan und das Buch Wilde Sehnsucht, Punk, Predigt und Passion hören wir den Titel Bis nach Hause, das angekündigte Segenslied von Punkpastor Ulf Werner. Und das war ein Nachtclub Überpop zu Rock und Religion. Bewahren Sie sich den Glauben, zumindest an sich selbst. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Andreas Moll.
Für dich scheinen in finsteren Zeiten und ebenso jetzt. Möge dein Kopf sich befreien von sämtlichen Leiden, verheilen, was verletzt. Der Wind, der für dich singt, der dich weitet, immer weiter bis nach Hause bringt. Gottes Wind, der für dich singt, der dich weitet, immer weiter bis nach Hause bringt. Dir stets sagen, an traurigen Tagen, wie wertvoll du bist. Möge dein Blick sich nicht trüben durch Bosheit und Lügen, durch Neid, der zerfrisst. Nach Hause bringt. Gottes Wind, der für dich singt, der dich weitet. der dich weitet, immer weiter bis nach Hause bringt.
Clubs pumpen.